Ja, schönen guten Abend. Ja, vielleicht diesen Tisch noch weg, danke. Mein Name ist Fabian Meyer, ich moderiere heute die Runde und darf die Gäste hier begrüßen. Ich hoffe, es fällt uns nichts auf den Kopf aus. Und gut, mache ich. Das wollen wir nicht. Okay. Also, es geht heute Abend um nichts weniger als die Zukunft des Journalismus. Das ist das Thema des heutigen Abends und ich begrüße als erstes mal natürlich die einzige Frau in der Runde, Dr. Friederike Schulz von ExoZ Berlin GmbH. Da sind wir ja heute zu Gast. 120 Mitarbeiter sitzen hier an dem Standort. Die Firma arbeitet für Axel Springer, ORF oder die BBC. Sie sind auch Professorin für Corporate Communication und New Media in Kopenhagen. Das muss man auch wissen. Dann begrüße ich den wohl bekanntesten Journalisten in dieser Runde, Stefan Aust, verantwortlich für Welt 24. Schön, dass Sie gekommen sind. Sebastian Esser arbeitete als Politik- und Medienredakteur, gründete zwei Journalismus-Startups, wie zum Beispiel Krautreporter. Guten Abend. Ja, zur Zukunft kann uns Professor Dr. Joe Gröbel einiges erzählen. Er leitet diesen neu gegründeten, angesprochenen Studiengang der SFU, Medien- und Digitaljournalismus der Sigmund-Freud-Uni. Dann ist Martin Muno zu Gast von der Deutschen Welle in Bonn. Aufgabe Nummer eins, ja, deutsche Themen in der Welt zu verbreiten mit einem öffentlich-rechtlichen Auftrag. Den hat auch Robert Skopin, Programmchef bei Radio 1. Damit haben wir einen regionalen Vertreter von Radio, Radio mit Anspruch, ebenfalls öffentlich-rechtlich. Guten Abend, Herr Skopin. Und damit Ihnen auch einen schönen guten Abend. Wir sind in schweren Zeiten, weltpolitisch und auch ideologisch inhaltlich. Der Journalismus versteht sich als Gegenpol zur Politik, als Aufklärer, informatorisch. Aber ist das wirklich so? Das wollen wir mal besprechen. Heraus in Zeiten, in denen der Mob auf der Straße lauthals die Lügenpresse skandiert, muss man da neu nachdenken. Würden Sie sich vielleicht eins dieser Mikros nehmen?
Na, erstmal habe ich mich gefreut, dass ich hierher gekommen bin. Ich hatte mich am Anfang ein bisschen gewundert, warum das Quo Vadis Journalismus heißt. Nach dem schwierigen Weg hierher weiß ich warum.
Sehr gut, ja.
Immerhin haben wir schon mal einen Weg geschafft. Und als Schmalspur-Lateiner habe ich sogar noch begriffen, worum es geht. Die Frage ist ein bisschen umfassend gestellt. Ich glaube, es gibt viele Gründe, warum Leute, die man nicht unbedingt alle als Mob bezeichnen muss, davon ausgehen, dass sie über viele Dinge nicht mehr genügend informiert werden. Ich glaube, das stimmt. Und ich glaube, dass in vielen Bereichen Journalisten ein bisschen zu sehr von dem ausgehen, was sie sich wünschen, als von dem ausgehen, was ist. Und wie vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere hier weiß, ich habe sehr lange beim Spiegel gearbeitet. Und da hatte der Herausgeber Rudolf Augstein einen sehr einfachen Grundsatz. Den haben wir damals nicht alle immer sozusagen im Kopf gehabt. Den haben wir mal irgendwie ausgebuddelt als nicht so, nicht wir, sondern eigentlich als wir mal ein Buch gemacht haben mit Reportagen aus dem Spiegel und da haben wir dann ein Zitat von Rudolf Augstein auf den Titel gesetzt und dadurch ist das dann ein bisschen bekannter geworden, nämlich schreiben, was ist. Und ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe, die wir haben und nicht den Leuten die ganze Zeit zu erzählen, was sie denken sollen und wo sie darauf achten sollen und was sie am besten wahrnehmen sollen, was sie besser nicht wahrnehmen sollen, sondern einfach das aufschreiben, was ist. Und ich glaube, wenn man wirklich aufschreibt, was ist, so neutral und so sachlich und so realitätsbezogen, wie es ist, dann fühlen sich die Leute über das gesamte politische Spektrum von vielleicht ganz links bis ganz rechts und auch in der Mitte am besten bedient. Jedenfalls, das muss man nicht immer so machen, aber das ist eigentlich immer meine Sichtweise gewesen.
Ja, das ist ja ein Weg, den Sie auch eingeschlagen sind, eigentlich schon seit September, ein bisschen früher, als es die anderen getan haben, also auch
ein bisschen kritischer zu berichten. Ich habe gerade eine Mail von Herrn Kohler von der FAZ gekriegt, der kritisiert hat, dass ich in irgendeinem Interview gesagt habe, wir haben in der Flüchtlingskrise von Anfang an eine, sagen wir, sehr viel realistischere Position vertreten als die meisten anderen und die FAZ und sogar die Süddeutsche und auch der Spiegel sind inzwischen auf diesen Kurs eingespenkt und dann hat er aber mir sehr deutlich geschrieben und auch vorgeschlagen, mir nachzuweisen, wie sie in Kommentaren und Artikeln auch schon sehr frühzeitig die Realität so erkannt haben, wie wir. Ich habe dann auch mich entschuldigt, habe gesagt, ich wollte jetzt keinen Wettstreit darüber machen, wer das realistischer gesehen hat.
Ich habe jetzt ein Magazin auf der Tankstelle gesehen, das heißt Kompakt, liegt ziemlich prominent aus und hat auf dem Titel Frau Petri von der AfD mit der Schlagzeile die neue Kanzlerin.
Welches Magazin?
Das heißt kompakt. Ich war auch sehr verwundert, in schwarz gehalten, lag ganz prominent darum. Die neue Kanzlerin stand drüber oder Blätter wie die junge Freiheit. Gehört das zum Bild der Meinungsfreiheit, Herr Skopin? Ich weiß nicht, wie wir das mit den Mikros machen. Vielleicht pro Sofa schon mal eins.
Ich habe eins, steht auch eine Eins drauf, muss also meins sein. Wie war die Frage?
Radio 1, genau. Also gehören solche Blätter wie dieses Kompakt, was ich gesehen habe, oder die junge Freiheit zur Meinungsfreiheit in Deutschland? Das NPD-Verfahren hat heute begonnen, zweiter Anlauf. Gehört sowas zu einer Demokratie dazu, dass wir auch solche Sachen abbilden irgendwie?
Ja, also ich glaube, eine Demokratie kann das aushalten und ich finde es auch nicht so schlimm, dass es zurzeit in Deutschland viel Streit gibt und viel Auseinandersetzung, weil ich auch glaube, dass das Hauptproblem ist, dass es uns in Deutschland sehr gut geht. Wir sind eines der reichsten Länder dieser Welt. Wir haben relativ wenige Probleme und ich glaube, dass da das Problem eigentlich auch herrührt, dass wir nicht in der Lage sind, mehr hinzunehmen, dass jemand anderer eine andere Meinung hat. Also das gehört aber dazu und das Streiten darum gehört in der Demokratie auch dazu. Aber wenn es einem natürlich richtig gut geht, dann hat man am Schluss nur noch das Problem, dass man nicht schlafen kann, weil der andere nicht mit der gleichen Meinung irgendwie schlafen gegangen ist wie man selber. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das mittlerweile in Deutschland eben so eine Art Luxusproblem geworden ist. Also ich komme deshalb dazu, weil ich genau Mails bekomme, die sich damit beschäftigen. Das heißt, dass es bei Radio 1 gibt es relativ bekannte Kommentatoren, die jeden Morgen die Weltlage auch analysieren und das eben aus einer sehr persönlichen Sicht. Und anschließend bekomme ich eine Fülle von E-Mails, in denen mir Hörer schreiben, dass das nicht sein darf, was der Mann da gesagt hat. Und ich habe große Mühe, allen zu erklären, dass das ein journalistischer Standard ist, dass es Menschen gibt, die ihre Meinung sagen, dass das auch wichtig ist und dass vieles von dem, was die sagen, gar nicht meine persönliche Meinung ist, nicht mal die der Radio 1-Redaktion. Teilweise die Radio 1-Redaktion auch eine ganz andere Meinung auch hätte. Aber dass es in einer Demokratie wichtig ist, dass alle ihre Meinung sagen können, es sei denn, sie wäre, sag ich mal, wirklich volksverhetzend, rassistisch oder sexistisch. Aber wenn es in dieser Leitplanke einer öffentlich-rechtlichen oder einer demokratischen Grundordnung eben auch stattfindet, dann müssen wir das einfach aushalten. Und ich würde jetzt mal sagen, ich habe mir kompakt und die junge Freiheit lese ich jetzt tatsächlich nicht täglich, aber ich gehe mal davon aus, dass das erstmal anerkannt wird, dann kann es die auch geben, dann wird es Menschen geben, die kaufen und dann gehört das auch dazu. Also ich kann damit leben. Ich würde sie allerdings nicht empfehlen.
Das Bild von Deutschland im Ausland, wir haben es jetzt gerade schon gehört, es gibt dann Leute, die in Redaktionen anrufen und sagen, können Sie es an Herrn Muno gleich weitergeben? Wie ist das Bild von Deutschland im Ausland, wenn der Mob auf der Straße rumrennt? Und ich meine, das ist ja nun mal der Fall. Die Bilder, die man da manchmal sieht, erinnern mich an eine graue Vorzeit in den 30er Jahren. Welches Bild stellt man denn von Deutschland im Ausland da, Herr Muno von der Deutschen Welle? Wird das dann auch gefärbt oder nicht? Also wie arbeiten Sie?
Die Deutsche Welle ist ja jetzt kein kompakter oder nicht ein Sender, der in einer Sprache irgendetwas verbreitet. Die Deutsche Welle ist ein Kosmos und jeder, der da neu reinkommt und neu arbeitet, der findet, dass das ungefähr ähnlich gut strukturiert ist wie hier auf dem Tempelhof. Also man muss relativ lange laufen und erstmal gucken, bis man ankommt. Die Deutsche Welle macht Fernsehen in vier Sprachen. Englisch ist quasi unser Flaggschiffprogramm, Deutsch, Spanisch und Arabisch. Wir machen in mehreren afrikanischen Sprachen, vor allem Radio, noch vor allem auf der Kurzwelle und auf der UKW. Und wir machen in insgesamt 31 Sprachen Internet. Und wir haben natürlich ein zentrales Angebot. Das heißt, wenn etwas passiert in Berlin, dann macht unser Berliner Büro, unser Hauptstadtstudio einen Bericht dazu, entweder Fernseh, Radio oder online und das geht da raus. Aber es wird natürlich von den Sprachen gefiltert und gefärbt. Das heißt, sie müssen natürlich das erzählen, wie kommt das bei den Leuten an? Und das ist dann natürlich schon dieses kleine Gran Unterschiedlichkeit, das in allen Sprachen, die wir senden, etwas anders ist.
Ich rede jetzt von Ihrem Sendungsbewusstsein als Deutsche Welle ins Ausland.
Das Sendungsbewusstsein ist einfach, da kann ich dem Kollegen Recht geben, wir sagen, was ist. Also wir sind nicht die PR-Agentur der Bundesrepublik Deutschland oder der Bundesregierung, sondern unsere Aufgabe ist, Deutschland so darzustellen, wie es ist, in allen guten Sachen, vom, was weiß ich, gekauften Sommermärchen 2006 von schönen Lifestyle-Geschichten. Ich sehe immer wieder sehr schöne Reportagen aus Berlin bis hin halt zu AfD, Pegida, Brandanschlägen auf Asylbewerberheime. Das ist alles das, was wir darstellen. Aber wir stellen natürlich auch andere Dinge dar. Wir stellen auch das Leben in den Zielgebieten dar. Und dann, wenn wir quasi im arabischen Programm immer wieder darstellen, was in Ägypten, was in Libyen, was im Irak, was im Iran da ist, dann gewinnt natürlich auch an Deutschland trotz mancher schlechter Aspekte auf einmal wieder eine ganz neue Attraktivität.
Also das sind ja flammende Reden für den sauberen, geraden Journalismus hier eigentlich von allen Seiten. Aber kann man Dinge auch färben und lenken in Sachen Kommunikation und Strategie, Frau Schulz?
Man kann natürlich alles versuchen, aber ob das funktioniert, ist sozusagen die andere Frage. Und was man auf keinen Fall machen sollte, würde ich sagen, ist ein falsches Menschenbild anwenden. Also die Vorstellung vom Mob, darauf muss ich jetzt nochmal zurückkommen, die Sie schon zweimal genannt haben, ist eine Konstruktion, die ausgesprochen falsch und ausgesprochen gefährlich ist, mit der man sich eigentlich nur selber manipuliert. Die Vorstellung vom Mob, der gewaltsam ist, der auf die Straße geht, der rebelliert, die hat seit 1895 Tradition. Gustave Le Bon, Psychologie der Massen, war ja die Grundlage davon. Und auf der Grundlage haben sich dann auch Propagandatheorien in Deutschland entfaltet. Also die reine Konstruktion der Menschen als Mob hat es letztlich legitimiert. Und das ist sozusagen eine Vorstellung, die wir natürlich heute auch vermehrt hören. Und die sehr gefährlich ist, wenn sie dazu führt, sich nicht mit diesen Meinungen ernsthaft auseinanderzusetzen. Das, was auf keinen Fall passieren sollte, ist der Abbruch der Kommunikation
in der Gesellschaft. Naja, das passiert ja gerade vielerorts, dass die Politik sich in manchen Runden nicht mehr zusammensetzen will und die Kommunikation abbricht. Was würden Sie da raten?
Die Kommunikation muss auf jeden Fall erhalten bleiben. Es darf keine Moralisierung der Kommunikation stattfinden. Und die Vorstellung sozusagen, die Menschen dann zu lenken über strategische Kommunikation, statt sie in ihren Bedürfnissen und ihren Wahrnehmungen und Vorstellungen ernst zu nehmen, glaube ich, ist der falsche Ansatz.
Was ist denn, wenn die AfD jetzt auf Sie zukommt und sagt, können Sie uns mal beraten? Wie sieht das dann aus als Arbeit? Muss man das ablehnen? Kann man das machen?
Das ist jetzt eine ich würde es jetzt persönlich nicht machen. So, aber da gibt es sicherlich andere, die das in der Tat, vornehmen.
Weil es ist ja auch eine politische Kraft, die gerade immer mehr einen Einfluss gewinnt. Mhm. Die wird ja auch eine Kommunikationsagentur brauchen.
Also ich bin keine Kommunikationsagentur, aber ich glaube, die Auseinandersetzung mit dieser Partei muss auf jeden Fall natürlich stattfinden. Und das abzutun als der Mob, das ist sozusagen aus meiner Sicht, wenn Sie mich so fragen, eine gefährliche Vorstellung.
Gut. Journalismus. Und der Begriff Journalist, das ist nicht geschützt. Jeder kann sich so nennen, wenn er das möchte. Ein Glück, sagt Herr Aust. Jetzt mal die Frage an Herrn Esser. Krautreporter, zwei Online-Plattformen haben Sie gegründet. Und wie muss man sich die Arbeit da vorstellen? Kann da jeder schreiben?
Nee. Also bei uns schreiben professionelle Journalisten. Genau. Oder also es wäre ein Missverständnis, dass man bei uns sozusagen Mitglied wird und dann anfängt, Journalismus zu machen. Da gibt es ja auch genug Plattformen, da kann jeder einen Blog eröffnen, kann auf seiner Facebook-Seite schreiben. Also publizierend sind wir sowieso ständig den ganzen Tag. Ob das dann immer sofort Journalismus ist, natürlich nicht. Aber bei uns gibt es Journalismus.
Was macht denn für Sie guten Journalismus aus?
Also dieses... Gott, ich überlege, wie breit man das jetzt irgendwie beantworten sollte. Also ich meine, natürlich ist die Unabhängigkeit das Wichtigste. Dieses Sagen, was ist, ist natürlich auch sehr wichtig. Es sollte schon stimmen, was man da sagt. Ich bin nur ein bisschen anderer Meinung, dass man einfach nur aufschreiben muss, was passiert, und dann ist alles okay. Weil jeder Journalist schreibt natürlich auch aus einem eigenen Standpunkt heraus. Das heißt, natürlich ist die Welt ein eher konservatives Medium. Der Spiegel ist ja kein Schimpfwort, oder? Also sagen wir mal, ihre Leser sind so konservativ. Es gibt ja auch in der Welt Autoren, die das ein bisschen anders sehen als Sie persönlich, und das macht ja auch sozusagen die Liberalität des Journalismus auch in so einem Haus wie der Welt irgendwie aus. Also insofern, ich will ja nicht sagen, dass man da das übergestülpt bekommt, je nachdem, in welcher Zeitung man arbeitet. Mein Punkt ist, es muss Transparenz darüber herrschen, von welchem Standpunkt aus dieser Journalismus gemacht wird. Und dazu gehört eben auch, dass der Autor sichtbar wird. Das ist zumindest das. Mit dieser Annahme haben wir dieses neue Medium gegründet, dass wir gesagt haben, die Zeit, wo man sich auf eine fiktive Objektivität zurückziehen kann, ist im Zeitalter von quasi Social Media, wo jeder einzelne von uns im Grunde ständig publiziert, ein bisschen überholt.
Ja, wie wird sich die journalistische Arbeit verändern? Die Frage geht auch an Frau Schulz und an Sie. Die alten Dinosaurier-Medien wie Zeitung, Radio, werden die überleben? Wird sich das überleben? Wie wird das weitergehen?
Die wird es alle weitergeben. Die Frage ist halt, wie groß sie sind. Und also ich meine, das verändert sich ja unfassbar schnell. Und jeder, der da irgendwie behauptet zu wissen, wie das weitergeht, der erzählt Quatsch. Nur dass es nicht so bleibt, wie es im Moment ist, das ist, glaube ich, eine ziemlich sichere Wette. Das weiß jeder. Das schlägt sich auch auf den Konten der Verlage nieder. Ne? Also die haben einfach ein Geldproblem. Da entstehen ständig neue Plattformen. Also Krautreporter gibt es jetzt 1,5 Jahre. Wir müssten, wenn wir heute nochmal anfangen würden, das komplett anders aufsetzen. Da waren sowas, solche Plattformen wie Facebook, Twitter dachte ich damals wäre wichtig, ist überhaupt nicht mehr wichtig. Ja, also Facebook hat das komplett gegessen. Unsere Webseite ist inzwischen viel unwichtiger als unsere Social Media Accounts. Und so schnell, wie sich diese Entwicklungen ändern, egal wer das jetzt treibt oder nicht oder wie auch immer, es sind einfach sozusagen, das sind die Umwelt, in der wir als Journalisten uns bewegen, und da irgendwelche Voraussagen zu machen, ist wahnsinnig schwierig.
Ja, Herr Professor Gröbel, neue Welt, neue Medien. Was macht den SFU-Studiengang aus? Also was lernt man jetzt als Journalist 4.0?
Also das machen wir später mal, weil ich würde da lieber doch noch 2-3 Sätze zu dem sagen. Also bei allem Respekt, ne? Aber zum einen noch zur Demokratie. Also ganz ehrlich, eine Demokratie, die sich für so schwach hält, dass sie nicht mal mit der AfD sprechen kann, die halte ich für sehr schwierig. Also das zum einen. Zum anderen, bei den Plattformen juckt es mich, und dann können wir irgendwann auch über die SFU sprechen. Aber ich glaube, ich darf sogar Stefan auszitieren zu etwas, was er heute noch nicht gesagt hat, dass ein guter Journalismus relativ unabhängig von der Plattform sein kann. Zunächst mal, wenn wir über diese Frage sprechen, was ist die entscheidende Frage, die große Herausforderung finde, wen erreiche ich mit diesem, was ist noch und wie? Und da gibt es natürlich Unterschiede. Da ist auf der einen Seite die gedruckte Presse, da kann man auch sagen, da stehen ja auch die herkömmlichen Titel mit ihren Online-Auftritten relativ gut da oder sogar sehr gut da, weil ich glaube, die gehören immer noch zu den attraktivsten. Also insofern ist die Angst davor, dass das jetzt alles wegbricht, weil da die Leute jetzt im Netz unterwegs sind, ist nicht gegeben. Das wirtschaftliche Modell ist das vielleicht interessant. Aber die zentrale Frage ist für mich, ja, diesem Journalismus werden wir uns wahrscheinlich auch ich als Nutzer und nicht Journalismusexperte oder wenig Journalismusexperte sofort anschließen können, dass es darum geht, ein relativ unbestechliches, unabhängiges und vor allem auch handwerklichen Kriterien folgendes, eine Umsetzung als Botschaft, nicht als Botschaft, sondern als Information zu geben. Die entscheidende Frage ist also nicht so sehr, wird das jetzt meinungsmäßig beeinflusst oder nicht. Dafür gibt es die gute alte Trennung zwischen Nachricht und Meinung. Da kann man herkömmliche Kriterien anwenden. Die zentrale Frage für mich ist, erreiche ich mit neuen Plattformen und dieser herkömmlichen guten alten Form des Accountable Journalismus immer noch eine größere Gruppe von Menschen, und wissen die das auch zu wertschätzen? Wissen sie vielleicht sogar dafür noch zu zahlen? Das sind für mich die Fragen.
Das wäre auch meine nächste Frage an Herrn Aust.
Darf ich noch mal
die Finanzierung?
Ach so, ich bin sowieso dran, nicht? Also sonst hätte ich mir das jetzt genommen, weil ich ja ursprünglich sollte ich am Anfang irgendwas sagen, da ich mich verlaufen habe. Haben wir denn ja darauf verzichtet. Ich würde gerne noch mal in der Diskussion ein kleines Stück zurückgehen. Da kam der Begriff Sendungsbewusstsein auf. Ich glaube, der Begriff Sendungsbewusstsein ist etwas sehr Wichtiges, wenn man einen Sender hat. Und ich glaube, sonst wird dieser Begriff weit überstrapaziert. Ich glaube, natürlich haben Sie recht, wenn Sie sagen, es gibt nicht sowas wie Objektivität. Nicht mal ein Gerichtsurteil ist objektiv. Das heißt, es sind immer Menschen, es sind immer Personen, die aufgrund einer bestimmten Erfahrung, manchmal aufgrund einer bestimmten Haltung, irgendein Sachverhalt beschreiben, analysieren, auch ihre Meinung dazu abgeben. Das finde ich auch richtig. Wenn ich sage, oder Augstein zitiere mit den Worten, beschreiben, was ist, dann meint das eine bestimmte Art der Haltung, der Bescheidenheit nämlich. Der bescheidenen Haltung zu sagen, wir versuchen der Realität, ich sage gar nicht der Wahrheit. Ich habe gerade irgendwie neulich im Newsroom gesagt, weil irgendeine Überschrift lautete, die ganze oder die bittere Wahrheit über. In dem Moment, wenn noch irgendjemand das Wort Wahrheit
in der Überschrift schreibt.
Ja, ich finde das Wort Wahrheit.
Dann mache ich ein neues Ressort auf, das heißt die Wahrheit. Ich glaube, man sollte die Wahrheit nicht überstrapazieren, sondern sich möglichst, ja, ich weiß nicht, gibt's die eigentlich noch? Früher gab's die jedenfalls mal. Also die SED Westzeitung, die hieß, die Zeitung der SED West hieß die Wahrheit. Doch, weiß ich noch von damals. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's sie sogar immer noch. Ich glaube, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Und ich glaube, man sollte auch mit seinem Sendungsbewusstsein etwas vorsichtig sein. Es sei denn, man ist bei einer religiösen oder einer politischen Organisation. Das kann man ja machen. Und ich bin auch der Meinung, dass irgendjemand, wenn Sie so ein Beratungsbüro haben, das ist eine legitime Frage, ob Sie die AfD beraten wollen. Ich kann nur sagen, ich würde es nicht tun. Und wir haben uns gerade, ohne jetzt mich in Personalfragen zu sehr zu vertiefen, uns gerade von jemandem getrennt, der offenbar versucht hat, eine Partei zu beraten. Ich finde, wenn man Journalist ist und speziell, wenn man irgendwo angestellt ist, dann sollte man keine Nebentätigkeiten aufnehmen, nämlich Parteien zu beraten. Und das hat nicht nur was mit der AfD in dem Falle zu tun, sondern ich glaube, man sollte als Journalist sowieso keine Parteien beraten. Die Frage, ob man in einer Partei sein sollte, ist eine ganz andere Frage. Ich habe das nie gemacht. Ich finde es auch nicht optimal, wenn Leute in einer Partei sind, weil man dann ja immer in der Frage ist, als Chefredakteur oder Ressortleiter, lasse ich jetzt jemanden, der in der SPD ist, über die SPD berichten. Nicht? Oder, also wenn wir mal was Unverfängliches nehmen. Dennoch würde ich nie auf den Gedanken kommen, jemand zu sagen, er darf nicht in die demokratische Partei gehen. Aber ich glaube, man sollte sich damit ein bisschen zurückhalten. So, das ist die eine Seite der Geschichte. Dann sind wir ja ein bisschen weitergekommen in der Frage, ob diese Art von Journalismus, mit der wir uns beschäftigen, noch eine Zukunft hat. Wenn Sie, wie ich finde, etwas streng die Frage stellen, ob jemand sich überhaupt Journalist nennen könnte, dann muss ich Ihnen sagen, dann müsste ich mich da hinten hinsetzen und mich auch nicht Journalist nennen. Ich habe das auch nie gelernt. In Wirklichkeit habe ich auch überhaupt nichts gelernt, aber davon mal ganz abgesehen. Führerschein habe ich und Freischwimmerzeugnis. So, aber deswegen finde ich, ist glücklicherweise der Beruf des Journalisten nicht nur davon abhängig, ob ich irgendwo mal Journalismus studiert habe oder irgendetwas anderes studiert hat. Und diejenigen, die von den Journalistenschulen kommen, sind ja auch nicht immer die Besten. Es gibt ja auch welche, die haben nichts gelernt und sind trotzdem gute Journalisten. Es gibt sogar welche, die nicht studiert haben, sind gute Journalisten geworden. So, wenn ich jetzt einen ganz kleinen Sprung machen, dann höre ich auch schon sofort wieder auf. Aber ich nehme mir jetzt sozusagen die 20 Minuten, die ich eigentlich eingeplant war, dann nehme ich jetzt mal 3 davon und dann bin ich auch anschließend wieder ruhig. Ich glaube, dass die Fragestellung richtig ist und relativ leicht zu beantworten ist, ob es noch eine Zukunft für Journalismus gibt. Ich habe früher schon mal gesagt, schon als ich beim Spiegel war, ging das ja auch los mit dem privaten Fernsehen und auch mit dem Internet. Und die Auflagen gingen runter, überall, außer beim Spiegel. Das hat dann später erst angesetzt. Wir handeln nicht mit Holz. Wir handeln mit Informationen. Wir handeln mit dem Wissen über bestimmte Dinge, über Erklärungen von Zusammenhängen und unter anderem auch mit einer guten Sprache. Ich glaube, das spielt eine ganz gewaltige Rolle dabei. Das vergessen viele Leute. Das heißt, es geht um Informationen, es geht um Zusammenhänge und es geht um eine gute Sprache. Und die hängt nicht am Papier. Wir handeln nicht mit Holz, also nicht mit Papier. Wir handeln mit Informationen. Und auf welche Weise diese Informationen an die Kundschaft, an die Leser geraten, das ist eine praktische Frage und keine ideologische Frage. Und früher gab es immer das viel zitierte Wort des Publizisten Paul Sethe, übrigens auch ein alter Nazi, der dann später zur FAZ nach dem Krieg gegangen ist. Ich glaube, er war sogar vorher bei der Frankfurter Zeitung, mal kurze Zeit, aber hatte auch eine etwas dubiose Vergangenheit. Aber von dem stammte dieser wunderbare Spruch, Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu sagen. Damit meinte er die Verleger. Aber das stimmte schon damals nicht. Es waren damals schon viel weniger. Und deswegen können wir eigentlich, ob als Leser, als Konsumenten, als interessierte Leute oder als Journalisten, können wir heilfroh sein, dass wir heute nicht mehr alle nur einen Verleger brauchen, der sagt, jetzt kaufe ich mir die Leute ein, die so denken oder die Leute, die so denken, sondern dass im Prinzip jeder in der Lage ist, seine Meinung nicht nur zu äußern, sondern auch zu publizieren. Und deswegen finde ich, dass alles das, was sich im Internet tut, auch an Plattformen, an was weiß ich, ein wirklicher Schritt in die richtige Richtung ist. Und da werden sich noch ganz andere, auch Geschäftsmodelle im Laufe der Zeit herausstellen, an die wir vielleicht noch gar nicht denken. Vielleicht sind sie mal irgendwann ganz groß und die großen Verlage sind alle ganz klein. Sie sehen das ja an so Sachen wie Facebook. Genau. Können Sie ja sehen, dass plötzlich etwas entsteht, was dann plötzlich eine so unglaubliche Karriere macht, globale Karriere macht. Aber es kann auch sein, dass das in 2 Jahren wieder vorbei ist und ganz jemand anders kommt. Insofern ist es flexibler geworden und das finde ich sehr wichtig und sehr interessant und auch, glaube ich, für junge Journalisten eine ganz große Chance und Herausforderung. Wenn Sie aber immer glauben, dass Sie irgendwo gleich angestellt sein müssen und irgendwie ein ordentliches Monatsgehalt, was über dem eines Oberstudienrats liegt, verdienen müssen, dann haben Sie sich getäuscht.
Also Journalismus auch als Profession, ne? Also dass ja, dadurch mehr die Vielfältigkeit größer wird.
Ja, nicht nur Profession, das kann man auch unprofessionell betreiben, tun ja auch viele. Aber manchmal, ja übrigens auch unter den Professionellen manchmal, ne? So, soweit erstmal.
Ja, Herr Esser, wie finanzieren Sie sich denn, wenn wir gerade bei dem Thema auch sind? Wo kommt das Geld her?
Ja, das ist wie bei dem Herrn Aust auch. Also bei uns ist man Mitglied für 5 Euro im Monat. Und davon gibt es ungefähr 5.000 Leute. Das heißt, wir haben einen Jahresumsatz von einer knappen 250.000 im Jahr. Und daraus finanzieren wir mehr recht als schlecht eine Redaktion.
Aber jetzt ganz kurz. Wir haben in der Tat ein Problem, das bedeutet die Finanzierbarkeit. Die Finanzierbarkeit von Journalismus. Journalismus hat sich in Wirklichkeit noch nie oder ja kaum jemals aus sich selbst finanziert. Journalismus ist meistens finanziert worden in Zeitungen und Zeitschriften durch Werbung. Nicht? Ulrike Meinhof hat immer den schönen Ausdruck gesagt, Zeitschriften sind Unternehmungen, die Anzeigenraum produzieren als Ware, die durch den redaktionellen Inhalt absetzbar wird. Also die Werbung, das ist die wirkliche Ware und die ist absetzbar durch die Auflagen der Zeitung. Das war ein bisschen zynisch gemeint, aber es stimmte auch ein bisschen. Und das ist in der Tat im Augenblick ein wirkliches Problem, dass keiner so richtig weiß, wie man das finanzieren soll, weil natürlich noch ganz erschwerend was dazukommt, weil die werbetreibende Wirtschaft ja auch kapiert hat, dass man nicht unbedingt Papier braucht, um seine Anzeigen zu verbreiten. Aber bitte sagen Sie es jetzt nicht weiter, wenn irgendwelche potenziellen Inserenten gerade hier sind. Deswegen sind die ja auch auf den Gedanken gekommen, das im Internet selber zu machen.
Ja, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk deswegen eine gute Sache, die es immer weitergeben muss, Herr Skopin?
Ja. Das kann ich wirklich mit einem ganz, ganz klaren Ja beantworten. Denn uns stellt sich dieses Problem eben glücklicherweise gar nicht. Also wir müssen keine Produkte nebenher quasi noch verkaufen und wir müssen nicht diese Fläche bieten, damit Produkte verkauft werden können, denn wir haben eine andere Finanzierungsform und trotzdem gibt es, das finde ich auch wichtig, eine Staatsferne, weil es eben über den Rundfunkbeitrag geschieht und nicht in Form eines Staatsrundfunks, dass auf die Weise Steuergelder eben auch verwendet werden. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein journalistisches Problem gibt und ich glaube, dass es schon auch damit zu tun hat, dass der Satz eben, wir schreiben das, was ist, eben nicht ausreichend ist. Also wir haben ja die Diskussion darüber auch schon begonnen, weil die Menschen teilweise oder einige Menschen in dieser Republik daran eben nicht interessiert sind, ob das so ist, sondern Fakten spielen keine Rolle. Ich war vor kurzem, habe ich den Chefredakteur der Sächsischen Zeitung nochmal kennengelernt, der sehr dicht an Pegida natürlich auch dran ist mit seiner Zeitung und der auch feststellte, dass in den letzten Wochen und Monaten es teilweise zumindest bei den Pegida-Anhängern kein Interesse an Fakten gibt. Es sei denn, sie stützen das, woran sie letztendlich glauben. Und ich glaube, an der Stelle haben wir eben auch die dunkle Seite des Netzes oder des Internets und dessen, was dort an Journalismus betrieben wird, wo es eben, wo Unprofessionelle oder eben auch Menschen, die es mit Absicht machen, eben keine Fakten nennen, nicht schreiben das, was ist, sondern das, was Menschen eben gerne hören oder lesen wollen. Und das sind eben dann doch viele, weil die konnten sich früher nicht so organisieren. Das waren dort ein paar und dort ein paar und dort ein paar und die spielten letztendlich bisher keine Rolle. Aber über das Netz werden ja auch kleinste Gruppen zusammengeführt und die treffen sich dann eben zum Beispiel am Montag eben auch in Dresden und sind der Meinung, dass das, wie sie die Welt sehen, ungenügend von den etablierten Medien eben abgedeckt wird, weil sie der Meinung sind, dass sie im Besitz der allein selig machenden Wahrheit sind und das, was sie erleben, auch ist. Das ist aber eben nicht der Fall. Das ist kein Riesenproblem. Ich sag ja, das kann eine Demokratie aushalten. Naja, dem müssen wir uns ja auch stellen. Ja. Das machen wir auch an der Stelle. Aber das ist tatsächlich eine neue Entdeckung.
Das kann nicht die Demokratie aushalten. Darin besteht die Demokratie. Sie können ja nicht sagen, die Demokratie ist das und die kann es aushalten, dass Leute eine andere Meinung haben. Nein, das ist das Wesen der Demokratie.
Naja, die Frage ist ja, wie die andere Meinung ist. Deshalb habe ich das ja vorhin gesagt. Die entscheidende Frage ist ja an der Stelle, gibt es, wenn da Leute sagen, wenn Deutschland nur endlich so weit ist, dass wir keine Wahlen mehr brauchen, sind da nicht Demokraten auf der Straße? Das meine ich. Und da heißt es dann für die Demokratie, das möglicherweise auszuhalten. Sobald sich das tatsächlich mit dieser Demokratie auch deckt, ist es natürlich völlig unproblematisch. Aber ja, ich meine, da, ich glaube, die wollen Sie jetzt auch nicht hier verteidigen, oder?
Demokratie ist in Gefahr, wenn es rechts- und linksradikale starke Gruppen gibt, dann ist die Mitte immer in Gefahr. Das haben wir ja schon in der Geschichte auch beobachtet. Können.
Das Problem ist ja nicht, dass die Leute das sagen, sondern das ist genau, das ist Grundbestandteil der Demokratie, dass sie das sagen dürfen, solange sie da die Gesetze einhalten. Das Problem fängt da an und wird für uns als Journalisten wirklich bedrohlich, wenn ich kein Fernsehteam mehr hinschicken kann, ohne irgendwie Bodyguards mitzuschicken. Wenn ich das Gefühl habe, und es ist bei uns auch passiert, dass Reporter auf Pegida-Demonstrationen tätlich angegriffen werden, dann ist natürlich ein Punkt erreicht, wo man sagen kann, da ist Schluss, da ist Ende im Gelände, da findet dann auch keine Kommunikation mehr statt.
Der erste tote Fotograf, an den ich mich erinnern kann, war bei einer linksradikalen Demonstration in den 60er Jahren. Und ich kann mich sehr genau erinnern, wir haben Spiegel-TV-Teams am 1. Mai nach Berlin geschickt, wir haben welche zu rechtsradikalen Demos geschickt und ich sage Ihnen, das war überall kein großes Vergnügen. Das also jetzt nur zu tun, als sei Pegida nur die Erfinder der Gewalt gegen Fotografen, das ist, glaube ich, ein ganz großer Irrtum.
Geben
Sie denen einen Sonderstatus, den Sie nicht verdient haben.
Nein, gebe ich Ihnen völlig recht. Das habe ich ja auch nie gesagt, sondern der Punkt ist schlichtweg dann irgendwann erreicht und dann findet auch keine Kommunikation mehr statt. Da findet auch keine Kommunikation mehr statt zwischen Pegida-Anhängern, die bei uns oder AfD oder sonstigen Leuten, die bei uns in den Kommentarspalten unterhalb der Artikel ihre Meinung abgeben. Das ist dann irgendwann eine tote Kommunikation, weil sie einfach nicht auf die Einwände, die wir haben, reagieren. Und das ist dann das Problem des Journalismus im Allgemeinen. In dem Moment, wo nicht mehr auf Argumente gehört wird, wo Diskurs keine Rolle mehr spielt, sondern nur noch ein gegenseitiges, ihr seid die Lügenpresse, beziehungsweise ihr seid der Mob, dann sind wir an einem Punkt erreicht, wo Journalismus irgendwann keine Rolle mehr spielt. Und das ist dann schlussendlich auch, kann für die Demokratie gefährlich sein.
Ja, bitte, wenn das Mikro geht, gerne.
Ansprechen, Technik, ne? Professor in Technik, vergiss es. Eines mit dem, ich hänge trotzdem jetzt auch nochmal an diesem Was ist, wenn das Was ist Leute nicht mehr erreicht, ist das schön, den Journalismus zu haben. Man kann immer noch tröstlich sagen, es ist sowieso schon immer Wirklichkeit durch Meinungsführung, gar nicht durch alle konstruiert worden, mag ja auch noch sein. Die Befürchtung, die ich allerdings habe, ist, dass zwei Funktionen in einer breiteren, von einer breiteren Masse von Menschen, Masse jetzt nicht Le Blanche gemeint, sondern neutral gemeint, also Menge von Menschen, nicht mehr gesehen wird. Das eine ist, dass sie es noch glauben. Wir machen selbst ab und zu auch mal Forschung, ab und zu sind Wissenschaftler sowas gut. Und da sehen wir, dass die traditionellen Medien, zwar unabhängig von Pegida und allen möglichen anderen, dass sie an Glaubwürdigkeit massiv abgenommen haben. Also wenn wir heute fragen, wer sind die glaubwürdigsten Medien, leider nicht mehr die Zeitungen, nicht mal mehr Fernsehen oder auch umgekehrt leider, wie auch immer, sondern das ist dann Social Media. Und jetzt kommt eines rein, was sie stark macht. Nicht, dass die Leute per se mehr einer Pegida als einer Welt oder wem auch immer glauben würde. Aber sie glauben, dass das, was die anderen in den sogenannten Social Media sagen, authentisch ist. Das heißt, auf der einen Seite kommt Fakten, mit denen kann man übrigens nichts anfangen. Auch das ist eine Funktion, die wir nochmal diskutieren sollten, nämlich der Journalist als jemand, der Fakten so aufbereitet, dass sie A, verstanden werden, dass sie B, vielleicht so ein bisschen Orientierung sogar geben. Und das scheint mir die eigentliche Herausforderung auch zu sein. Wie erreiche ich die Leute? Wie bleiben wir glaubwürdig? Die Glaubwürdigkeit ist ja toll. Sie ist ja wahrscheinlich bei allen hier und bei vielen anderen Journalisten gegeben. Aber sie wird als solche nicht mehr wahrgenommen. Und wie mache ich es so attraktiv, dass es dann auch noch aufgenommen wird?
Das stimmt aber nicht so ganz, dass sozusagen in den sozialen Medien jeder macht, was er will und rumpöbelt und genau. Also die Medien haben auch ein Incentive, solche Meinungen groß zu machen. Was emotionalisiert, was irgendwie quasi radikaler ist als der Durchschnitt, das ist Teil des Geschäftsmodells von manchen Medien. Ja? Also wenn Sie sich angucken, was bei Focus Online inzwischen los ist, das ist inzwischen ein sehr grenzwertiges Medium, um nicht zu sagen, dass das ist eigentlich nicht mehr okay, würde ich jetzt sagen. Also sie bewegen sich für meinen Geschmack nicht mehr im Rahmen des Normalen, weil die einfach auf Reichweite, auf Verteilung in sozialen Medien setzen. Und das tun sie, indem sie Geschichten überverkaufen, indem sie sie falsch verkaufen, und zwar immer mit einem Dreh in Richtung, das haben die Flüchtlinge jetzt angestellt und so weiter. Also da werden sozusagen Missverständnisse in Kauf genommen, um mehr Werbung absetzen zu können. Mhm. Und an der Stelle ist dann sozusagen die Boulevardisierung und die Radikalisierung des öffentlichen Diskurses eben auch eingebaut. Ich glaube schon auch, dass es Aufgabe von uns als Journalisten wäre, zumindest wenn wir Verantwortung übernehmen, nicht irgendwie vorzufiltern und jemand seine Meinung vorzukauen. Das ist ja das, was im Kern sozusagen der Lügenpressevorwurf ist. Aber doch sozusagen den Lärm von dem Relevanten so ein bisschen zu versuchen zu unterscheiden. Also es gibt ja dieses Spiegelurteil aus den 60ern, was immer noch Anfang der 60, ich weiß es nicht, so 61 oder 63 oder so, wo halt quasi die Rolle des Journalismus in der Demokratie, wenn ich es richtig erinnere, sozusagen als ein Abbild der Wirklichkeit dargestellt wird. Ich glaube aber, dass in den Medien, wie sie im Moment funktionieren, und das hat auch eben viel mit den ökonomischen Schwierigkeiten zu tun, quasi eingebaut ist, dass dieser Spiegel ein Zerspiegel ist.
Ja, das haben wir auch schon gehört, dass Menschen halt Artikel schreiben, ne? Bitte, Frau Schulz.
Also ich möchte gerne auch nochmal auf diesen Punkt der Moralisierung von Kommunikation zurückkommen, ne? Das ist ja genau diese Gegenüberstellung von Gut und Schlecht, die auch letztlich so eine Art von Polarisierung von dargestellten Meinungen erzeugt. Und das Problem, was darin besteht, aus meiner Sicht, ist nicht, dass es da diese zwei Pole gibt, sondern dass eben der Diskurs in der Mitte tatsächlich fehlt, dass viele Leute sich in die Verschwiegenheit zurückziehen, was dann wiederum die Möglichkeit eröffnet, Minderheitsmeinungen als Mehrheitsmeinungen tatsächlich wahrzunehmen. Und das ist etwas, was wir aus der Geschichte in Deutschland tatsächlich auch kennen. Um auf nochmal auf dieses Sendungsbewusstsein zurückzukommen, auch da haben wir ja gewisse historische Traditionen, der Journalist als Sender, als eine publizistische Persönlichkeit mit Sendungsbewusstsein, war ja auch Anfang des 20. Jahrhunderts sehr populär. Und ich glaube, vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten, die sich damit ergaben, hat man dann natürlich auch gesagt, es geht um den Versuch, die Wirklichkeit, soweit es geht, tatsächlich entsprechend abzubilden.
Hat der Journalist nicht die Aufgabe zu filtern oder einzuordnen auf jeden Fall? Also dann ist ja auch damit irgendeine gewisse Sendung schon verbunden.
Also wenn ich auch was sagen darf, ein Dilemma hat die Journalistin Nein. tatsächlich, also auch was, ja. Bon. Was ist natürlich das eine Schöne, und ich habe mehr Ahnung von Menschen, wenn überhaupt von irgendwas, als von Journalismus. Und ein Dilemma gibt's natürlich unweigerlich. Wäre ja schön, wenn Journalismus repräsentativ die Wirklichkeit, so wie sie ist, abbilden würde und sollte, aber soll halt nicht und kann auch nicht. Weil das Besondere, das Extrem ist natürlich immer das, was Aufmerksamkeit weckt und was ja übrigens bitteschön auch der Journalist zu berichten hat oder Journalismus zu berichten hat. Dann haben wir aber ein Problem, und das scheint mir das heutige jetzt aktuell auch in dieser Gesellschaft zu sein. Wir haben ja bislang in einer vergleichsweise luxuriösen Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten gelebt. Also wenn ich mir so überlege, ich bin 50 geboren, es ging eigentlich immer nur weitestgehend bergauf. Die kleine Krise ab und zu mal, dann kam Vereinigung, das war ja letztlich auch eine gute Nachricht. Jetzt haben wir mal eine veritable Krise, und die Extreme, über die berichtet wurden, waren eigentlich doch immer recht komfortabel außerhalb unserer eigenen Grenzen. Also dann wurde mal Kinderpornografie überschätzt, also repräsentativ hat sich ja kaum was geändert, Kindesmissbrauch, das sind so die Themen, die dann die Leute bewegt haben. Jetzt haben wir wirklich, pardon, die Kacke am Dampfen, haben vor allem keine Antwort drauf, und plötzlich wird an den Journalismus eine Anforderung gestellt, jetzt aber bitte Orientierung zu bieten, jetzt uns bitte mal zu sagen, wie es denn ist, aber der Journalismus hat keine Antwort, weil auch die Politik keine Antwort hat. Ich sehe sie jedenfalls nicht.
Ich glaube, es spielt ein Argument oder ein Punkt eine wesentliche Rolle. Darüber haben wir hier noch nicht so richtig nachgedacht und das oder gesprochen. Und das schlägt sich auch in dem Begriff der Lügenpresse ein Stück nieder. Wir haben im Augenblick am rechten Rand mehr, sagen wir mal, neutral Aktivitäten, wie man das jetzt auch bezeichnen will, als wir es normalerweise gehabt haben. Wenn ich an die Zeit, und wir haben Demonstrationen, es gibt Schlägereien, was weiß ich auch, das ist nicht so wahnsinnig neu in diesem Land. Wenn ich mich recht entsinne, an die 60er Jahre hatten wir eine große Koalition. Und am Rande der Großen Koalition hat sich damals auf der Rechten die NPD gegründet und gebildet und auf der Linken die außerparlamentarische Opposition. Die hieß nicht ohne Grund außerparlamentarische Opposition, weil sie sich im Parlament nicht abgebildet fühlte. Und wir haben im Augenblick durch die ja fast institutionelle Große Koalition haben wir eine ähnliche Entwicklung. Merkwürdigerweise auf der Linken nicht so stark, aber auf der Rechten sehr stark. Und das hat etwas damit zu tun, dass die unterschiedlichen Positionen, die es in einem solchen Land geben kann, sich im Parlament nur noch sehr begrenzt abbilden. Das heißt, wir haben plötzlich eine außerparlamentarische Opposition rechts. Und das ist eine gefährliche Angelegenheit, auch eine unangenehme Angelegenheit. Aber wenn man sozusagen die Politik für alternativlos erklärt, dann darf man sich nicht wundern, wenn es am Rand scheinbare Alternativen gibt. Und ich glaube, das muss man berücksichtigen. Und das schlägt sich natürlich in den Medien und in der Kritik der Medien auch tatsächlich nieder. Wenn wir einen zu breiten Mainstream haben, dann gibt es an den Rändern, gibt es dann extreme Abweichungen, keine Frage.
Ja, das ist so Brei und Soße. Ich habe noch einen wichtigen Punkt. Wolltest du noch was sagen, Robert?
Ja, ich wollte noch kurz direkt was zu sagen. Nochmal zu dem, was ist, weil wir das schon so häufig hier hatten. Und meiner Ansicht nach müssen wir uns, Aust hat am Anfang eingebracht, ich glaube, wir müssen nochmal drüber nachdenken, dass es gibt eben dieses Was ist nicht wirklich. Also das ist letztendlich eine Krücke. Denn wenn es das Was ist gäbe, dann würde in der Tagesschau das Gleiche laufen wie bei heute und die Zeitung hätten alle die gleichen Themen. Also wir betreiben eine Konstruktion von Realität. Das ist ja auch unsere Aufgabe. Und wir haben ja auch einen journalistischen Handwerkskoffer dabei, an den wir uns auch halten, um das seriös und so objektiv es geht zu machen. Trotzdem hat es einen subjektiven Faktor auch. Und der Unterschied eben zu früher ist, dass es jetzt tatsächlich ein Mehrangebot davon gibt. Früher haben wir uns diese unterschiedliche Welt irgendwie, da gab es die Medien, also die waren quasi aufgereiht für das Bürgertum, für die eher Linken, für die eher Rechten. Und dieser Kanon ist viel, viel größer geworden jetzt. Von daher ist es richtig, an den Rändern entstehen da völlig neue Player. Und teilweise ist das auch völlig in Ordnung. Und teilweise ist es natürlich auch ein Problem, weil wir wissen, dass die eben nicht nur unprofessionell sind, sondern was ganz anderes wollen. Aber es gibt auch welche, die völlig korrekt sind an der Stelle. Das gibt es auch kein Problem. Nur, das ist die neue Situation. Ja? Und die finden natürlich auch neue Zielgruppen, weil jetzt tatsächlich eben wir auch Menschen haben, die sagen, ja, das hat früher so extrem in der Taz gar nicht gesprochen. Die finden was ganz anderes nochmal. Oder auch rechts mit der Jungen Freiheit gibt es an den Rändern eben Verstärkungen tatsächlich.
Aber das wäre auch meine nächste Frage gewesen.
Der wirkliche Unterschied, der besteht nicht in dem, was Sie da beschrieben haben. Zeitungen oder Zeitschriften wie Rechte, die Sie da, was wie Kompakt, das ist der Elsässer, nicht? Glaube genau. Ich. Früher mal ganz linker,
ja, nicht? Oder Junge Freiheit,
ja. Und bei Augsteins Freitag hat er, glaube ich, auch geschrieben, nicht? Da gibt es ja manchmal sehr extreme Wendungen von ganz
links nach ganz rechts. Das gibt ja schon von Horst Mahler auch.
So. Ja, allerdings. Da könnt ihr euch große Romane erzählen darüber.
Machen wir später.
Aber das hat es früher auch gegeben. Da hat es links, ich habe mal bei der Zeitschrift Konkret angefangen, nicht weil ich so links war, sondern weil ich Zeitung machen wollte. Will das jetzt auch gar nicht weiter irgendwie erklären, aber es gab ein großes Spektrum auf der linken und auch auf der rechten Seite. Da gab es die National- und Soldatenzeitung, allen möglichen Kram. Und in der Tat, natürlich haben Sie recht, dass das früher, weil sich die Publizität sich in Zeitschriften und Zeitungen niedergeschlagen hat, natürlich die Leute, die so dachten wie die Frankfurter Rundschau, haben die Frankfurter Rundschau gelesen und die so dachten wie den Spiegel, haben den Spiegel, na und so weiter. So, und das gibt es immer noch, wenn auch lange nicht mehr so stark, weil nämlich der Mainstream in der Mitte sehr ähnlich geworden ist. Die Abweichungen zwischen, was weiß ich, der Süddeutschen und dem Spiegel oder auch der Welt, das ist nicht so gewaltig.
So sehe ich das eigentlich auch eher.
So, aber da, wo sich genau dieses Phänomen niederschlägt, das ist in den sozialen Netzwerken. Und da antworten die Leute natürlich auf Meinungen, auf Hassattacken oder sonst was, weil sie dann ihresgleichen finden, weil sie da die Leute finden, die sie sonst in irgendeiner Kneipe getroffen haben. Und das setzt sich natürlich bei uns in der Öffentlichkeit fort. Und da kann ich nur sagen, das können sie auch nicht wieder rauskriegen, dann sollen die doch untereinander kommunizieren, solange sie lustig sind.
Ich möchte mich auch nochmal zu einem...
Solange die nicht als Leserbriefe bei uns stattfinden. Das ist nämlich ein schwieriges Ding, weil nämlich die Leserbriefe, die wir zum Beispiel kriegen, sind A, so viele und da brauchen sie so viele Leute, um das zu überwachen, damit sie nicht jeden wirklich Dreck veröffentlichen. Das ist eine sehr schwierige, sehr aufwendige Angelegenheit. Und ich habe manchmal schon sehr abweichende Meinungen dazu gehabt, aber die will ich jetzt nicht äußern.
Ich habe noch einen handwerklichen Punkt. Das ist nämlich auch gerade angesprochen worden, die Themenauswahl, das ist ja auch was sehr, sehr Wichtiges. Und da habe ich auch eher das Gefühl wie der Herr Aust, dass alle voneinander abschreiben und wir eigentlich oft Ähnliches lesen. Und was ist denn mit der wirklichen Themenrecherche? Passiert die noch genug?
Ich darf Ihnen ganz kurz was dazwischen sagen. Ich sage Ihnen, das ist ein Ergebnis des Internet, weil es um die Geschwindigkeit geht. Und wenn irgendjemand irgendetwas rauspustet, ganz egal, ob das jetzt recherchiert ist oder nicht recherchiert ist, dann müssen Sie alle ganz schnell mitmachen. Das ist im Übrigen die große Stärke Ihres speziellen Freundes Focus Online. Die klauen alles und schreiben alles sofort ab und publizieren das alles in großer Geschwindigkeit. Das haben die wirklich sehr gut drauf. Genau. Die müssen, na gut, aber im Internet gibt es ja wenigstens eine gute Formel, die heißt Never Wrong for Long.
Ja, ist die Themenauswahl noch gut genug? Gibt es investigativen Journalismus noch in Deutschland? Ist das weniger geworden? Mir kommt es manchmal so vor. Also kann das nicht noch besser werden?
Es kann nie zu viel davon geben, aber ich glaube, der Eindruck trügt, dass es weniger geworden ist, sondern da ist geradezu ein riesiger Kampf um die Kollegen, die sich darauf spezialisiert haben. Also ich glaube eher, dass es dass die Medien da in einem Konkurrenzkampf stehen um die exklusiven Nachrichten und heute mehr als früher, soweit ich das.
Da sind wir aber auch wieder beim Geld, würde ich sagen. Ne? Also eine gute Redaktion muss auch mit finanziellen Mitteln ausgestattet sein, um eben auch tolle Sachen zu recherchieren, oder?
Absolut. Also wenn so ein irgendwie Hinterhofmedium wie wir die WikiLeaks bekommen hätten, dann hätten wir zum Spiegel marschieren müssen. Ja, das hätten wir nicht hinbekommen.
Also ich meine, WikiLeaks ist nur das beste Beispiel dafür, was kein investigativer Journalismus ist.
Aber
ich meine, diejenigen, die davon Wochen und lang gelebt haben, die haben es zugeteilt gekriegt, was ich immer für sehr problematisch gehalten habe. Das hat mit investigativem Journalismus nicht das Geringste zu tun. Das ist das, was einem gelegentlich auch in kleinem Umfang passiert, ist mir früher beim Spiegel auch passiert, dass man was ins Haus getragen bekommt. Aber in dem, und beim Spiegel war es immer, die haben häufig was ins Haus getragen gekriegt, weil es der Spiegel war. Ich habe dann immer gesagt, der durchschnittliche Spiegelredakteur kommt sich immer vor wie der Schrankenwärter, der glaubt, dass der Zug kommt, weil er die Schranke runtergelassen hat. Nicht? In Wirklichkeit ist es manchmal auch umgekehrt. Aber in diesem Fall, und ich finde es richtig und finde es notwendig, dass man recherchiert, diesen Begriff investigativ finde ich grauenvoll, ehrlich gesagt, weil da setzen sich manche Leute so eine Krone auf. Aber das Schöne daran ist, dass das inzwischen sehr viele tun. Es gab Jahre und Jahrzehnte, in denen der Spiegel und vielleicht der Stern die einzigen waren, die das gemacht haben. Inzwischen macht es ja jeder. Das macht die Taz, das machen wir, das machen alle möglichen, weil das natürlich wirklich toll ist, was Neues rauszukriegen. Aber ich finde so ein Beispiel wie WikiLeaks finde ich kein gutes Beispiel
dafür. Wir können es ja viel niedriger halten. Ja.
Das nicht machen. Wir hätten
die überhaupt haben kein
nicht
Geld gekriegt, sondern, nein, da hat keiner für bezahlt. Sondern ich die weiß, haben sich überlegt, richtig, bei WikiLeaks, mit wem machen wir das? Wo haben wir die größte Reichweite? So, also suchen wir uns den Spiegel aus, suchen wir uns den aus. Das finde ich ehrlich gesagt.
Also mein Punkt war, so eine Geschichte zu machen oder anders. Der Glenn Greenwald, den hat mir mal im Interview, der meinte dann hinterher, ja, also Legal Costs 1 Million hat er schon hinter sich. Also mit so einem Medium wie meinem kann man sowas halt nicht machen, solche Risiken eingehen. Wir haben auch schon irgendwelche Dinge unterschreiben müssen, die wir eigentlich nicht unterschreiben wollten, weil wir das Risiko halt nicht eingehen konnten, da vor Gericht irgendwie, so ist es dann halt, wenn man kein Geld hat.
Also ich glaube, Geld spielt auf jeden Fall eine Rolle und es gibt natürlich meiner Ansicht nach auf jeden Fall einen Qualitätsverlust im Lokaljournalismus. Also den können wir deutlich beobachten. Ich war vor ein paar Monaten auf einer Bezirksverordnetenversammlung und stellte dann fest, das haben mir dann auch alle nochmal bestätigt, vor, ich sag mal, 6, 7 Jahren hätte da die Morgenpost, der Tagesspiegel, die wären alle vertreten gewesen, weil die alle noch Reporter gehabt hätten, die da hingegangen wären. Das wäre auch wichtig gewesen für Demokratie, weil da hätte man auch darüber berichten können, dass eigentlich jeder in seinem Bezirk hier in Berlin, wenn ihn was ärgert, da hingehen kann und auch Ärger machen kann. Also es gibt sozusagen eine sehr weitgehende Demokratie hier. Nur es wird darüber gar nicht mehr berichtet, weil es gehen da keine Journalisten mehr drin, die sind alle abgebaut worden. Und am Schluss irgendwie findet diese Demokratie auch gar nicht mehr ihren Wächter, weil die Journalisten vor Ort nicht mehr dabei sind. Das ist ein Verlust, den wir tatsächlich haben. Und den konnte das Netz nicht kompensieren an der Stelle bisher. Also ich hoffe,
Berlin, ne?
Ja, absolut.
Das ist jetzt Berlin. Also gehen wir mal in andere Regionen, da sieht es dann nochmal ganz anders aus. Da ist nämlich gar nichts mehr. Also insofern, ich glaube schon, dass wir das sicher übereinstimmen, sagen kann, ohne Ressourcen läuft gar nichts. Egal, ob das jetzt Recherchressourcen sind oder das ja nie fließende Geld für irgendwelche Informationen. Das ist einfach so. Punkt.
Nein, aber das
dass investigativer Journalismus irgendwie ein Anfang, ein Ende und ein Erfolg ist. Das sehen wir ja jetzt gerade bei den Oscar-Verleihungen. Ich meine, der beste Film ist nicht umsonst die Geschichte, wo einfach Leute an einer Story dran geblieben sind. Jenseits, also in der guten alten Watergate
Spotlight,
ja. Spotlight, quasi, wo es um die Aufdeckung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche durch den Boston Globe ging. Das sind die Geschichten, die haben wir ja auch immer noch. Also
gut, da fällt dann die Basel-Affäre noch ein und solche Sachen. Aber
gut, aber
wo war das in letzter Zeit?
Aber zwei, so was klar, ich meine, das sind die Hochämter. Es geht aber auch kleiner. Ich meine, allein irgendwie, dass sich zwei ARD-Häuser und ein Zeitungsunternehmen, also NDR, WDR und die Süddeutsche zusammenschließen und eine gemeinsame Recherchetruppe gründen, die genau diese Ziele hat und die ja auch immer wieder interessante Dinge zutage bringen. Das ist doch einfach ein Zeichen, wie bedeutsam ist und wie wichtig das auch in den Häusern gesehen wird.
Gut, also der richtige Schritt in die richtige Richtung an dieser Stelle. Wir wollen natürlich auch ein paar Fragen noch von unseren Zuschauern hier zulassen. Interessiert Sie noch was Spezielles? Das ist jetzt eher lustig.
Wir wollten auch noch über Ausbildung sprechen, ne?
Also, du hast mir eine Frage am Anfang gestellt. Also die kann ich schnell beantworten. Ich bin für den journalistischen Teil allenfalls da oben irgendwo drüber schwebend zuständig und eher für die wissenschaftliche Seite. Aber ich glaube, was wir auch heute Abend sich uns nochmal bestätigt hat, Nikolas, widersprich mir, wenn du anderer Meinung bist und Kathi und natürlich Fabian. Ich glaube schon, dass guter Journalismus schlicht und einfach auch eine handwerkliche Seite hat, ganz einfach.
Na, der Herr Haus hat doch gesagt, es ist was Leidenschaftliches.
Ja, natürlich, ja, ne? Klar. Also es hat eben, also ich glaube, Leidenschaften haben viele. Das heißt aber lange nicht, dass sie es gut machen. Und übrigens, apropos Social Media, das ist so, wenn du 10.000 Fotografen eine Wegwerf Kodak früher gab es und heute ein Smartphone, dann kriegst du per Definition nach statistischer Wahrscheinlichkeit immer auch ein gutes oder zwei gute Fotos raus,
was ist denn
die sogar ganz großartig sein können. Nur der Unterschied ist der, die Profis, die eine Ausbildung haben, da glaube ich dann dran, ich glaube mit mir viele andere, du ja selbst auch, die haben einfach handwerklich was drauf, wissen zugleich, wie sie Dinge attraktiv aufbereiten, weil das ist ja auch eine der großen Herausforderungen. Social Media sind ja auch deshalb interessant, weil sie attraktiv gemacht werden. Für mich ist der beste Journalismus einer, der bestenfalls diese wie auch immer zu definierende Wahrheit einzukreisen weiß, der die berühmten Ws dazu stellt und nicht nur in Oberfläche, sondern auch in die Tiefe gehen kann und das Ganze auch noch attraktiv rüberzubringen weiß.
Was
und vielleicht auch noch ein paar Werte hat.
Was müssen journalistische Ausbildungen liefern? Das können Sie beide beantworten.
Ja.
Ja, Frau Schulz,
keine Gröbel.
Weil er ist ja der
Superprofi.
Ich habe
ich konnte auch nie schreiben, weil ich dachte, ich kann nicht schreiben, aber ich konnte nicht schreiben, weil ich nicht wusste, was ich erzählen sollte. Ich hatte nichts zu erzählen. Das hat sich irgendwann geändert. Ich habe das dann dadurch gelernt, dass ich beim NDR, wo ich ja viele Jahre Panorama gemacht, Beiträge gemacht, da habe ich Filme gemacht und dann musste ich auch einen Text dazu machen. Aber die Basis war das Filmmaterial. Und das fand ich das Interessante dabei. Und dadurch habe ich sozusagen von der Mentalität her was gelernt. Ich wusste, wenn ich ein Zitat haben will, das kann ich nirgendwo abkloppen, das kann ich mir nicht ausdenken, das kann ich nicht zusammenbauen, sondern ich brauche es auf Film. Ich brauchte eine echte Sequenz. Und ich brauchte, wenn ich irgendwo hingegangen bin und beschreiben wollte in einem Panoramabeitrag, in einem Film, dann musste ich mit dem Kamerateam irgendwo hingehen und musste die Realität einfangen. Deswegen bin ich irgendwie so nah an der Realität irgendwie gestrickt. Und ich habe festgestellt, als ich dann zum Spiegel rüberging, habe ich festgestellt, ich will das jetzt nicht so sagen, dass sie sich häufig sozusagen aus Sekundärquellen bedient haben und man konnte nicht so richtig feststellen, wo das eigentlich herstammte. Die haben es wirklich fertig gekriegt, aus drei Büchern und drei Aktenordnern eine Geschichte zu schreiben, die sich so las, als seien sie überall dabei gewesen. Und wenn ich da irgendetwas verändert habe in den Jahren, war es, dass ich die Leute mehr rausgeschickt habe und darauf geachtet habe, dass das, was da drin steht, von den Leuten, und deswegen bin ich an diesem Wort von Augstein so nah dran, möglichst nah an der Wirklichkeit gewesen ist, dass das natürlich durch den Blickwinkel, durch die Auswahl der Themen, durch die eigenen Erfahrungen, durch den eigenen Standpunkt auf irgendeine Weise natürlich immer irgendwie beeinflusst wird. Das versteht sich von selbst. Eine absolute Wahrheit gibt's gar nicht. Nicht, sonst würde man ja nicht heute einen Film machen, sondern morgen einen Film machen, sieht die Situation ganz anders aus. Das heißt, den Versuch zu machen, das so klar und deutlich und nachvollziehbar, wie es geht, abzubilden. So, und das habe ich im Grunde ganz wesentlich durch 15 Jahre Panorama gelernt.
Also lernen
von Leuten wie Merseburger und anderen in der Praxis.
In der Praxis,
ich finde das ja toll, wenn es heute Journalistenschulen gibt, wo man hingehen kann und studieren kann. Das war damals irgendwie nicht in dem Sinne der Fall. Da haben viele Leute ein Volontariat gemacht, das habe ich mir irgendwie gespart. Es gibt manche Dinge, die ich, wenn ich zurückblicke, lieber gelernt hätte.
Was sollte die Lehre denn für Sie können? Haben Sie da Vorstellung?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich zu recherchieren. Das ist das Wichtigste überhaupt. Gut schreiben ist auch sehr wichtig. Also wir haben früher, wenn wir beim Spiegel Leute angestellt haben, mit Steingart zum Beispiel, heute komischerweise sind ja alle, mit denen ich beim Spiegel war, heute an ganz führenden Positionen. Das ist wirklich erstaunlich. Wir waren ja eine richtig gute Truppe. Ich meine, der, von dem vorhin die Rede war, ohne dass sie den Namen genannt haben, Georg Mascolo, den habe ich schon bei Spiegel TV eingestellt, vom privaten Radio her. Der hat auch nichts gelernt. Aber es war einfach ein ganz toller Rechercheur. Der ist morgens sehr früh aufgestanden, hat alle Lokalzeitungen gelesen und hat alle seine Kontakte ständig am Telefon und sonst was irgendwie belabert, um von denen irgendwas rauszukriegen. Und das ist ihm sehr gut gelungen. So, und wenn ich mit Steingart darüber nachgedacht habe, wen wir einstellen, dann haben wir natürlich Leute nach unterschiedlichen Qualifikationen für die unterschiedlichen Bereiche eingestellt. Aber was sehr wichtig war, wir haben uns immer die Frage gestellt, ist der schriftstellerisch gut genug? Die Frage haben wir uns tatsächlich gestellt, denn wir wussten natürlich eines, auch ein wöchentliches Nachrichtenmagazin ist in Wirklichkeit schon damals kein Nachrichtenmagazin mehr gewesen, sondern ein Hintergrundmagazin. Und das heißt, da geht es nicht darum, die Nachricht, die ist 47.000 Mal um die Welt, bevor die Maschine, das Ding überhaupt angedruckt worden ist. Worauf es ankommt, ist Zusammenhänge herzustellen, Sachen zu erklären und das dann auch so zu erklären, dass es Spaß macht, das zu lesen. Das darf man nicht vergessen dabei, sonst kriegt man nie seine Zuschauer und seine Leser.
Ja, also vielleicht nochmal von mir auch aus wissenschaftlicher Sicht in dem Fall und Digitalsicht. Ich glaube, die Fähigkeit, alle möglichen digitalen Kanäle tatsächlich auch zu bedienen, weil das natürlich immer mehr verschmilzt und man nicht mehr nur im Bereich Text oder Video oder Audio ausgebildet ist und wir da, glaube ich, in Richtung Transmedialität enorme Schritte erleben werden. Das ist sozusagen erstmal die handwerkliche Seite, das zweite Rechtschaffenheit, journalistische Werte, journalistische Ethik, also genau dieses Thema Quellentreue. Ich würde mir historisches Bewusstsein wünschen, was uns sozusagen auch in einer sehr schnelllebigen Zeit manchmal etwas verloren geht, aber auch einiges an Orientierung tatsächlich verschaffen könnte. Inhaltliche Kompetenz, also nicht nur Schreibkompetenz, sondern auch wirklich Kompetenz über bestimmte Themen Bescheid zu wissen und vor allen Dingen auch Mut. Also ich glaube, dass wir auch durch die sicherlich Ausbildungsstrukturen sehr output-orientiert, nicht mehr input-orientiert. Ich studiere Philosophie und mache da mal, was mir Spaß macht, sondern ich muss am Ende 10.000 Punkte haben. Das sorgt auch dafür, dass Studenten teilweise gar nicht mehr so mutig sind, sich mal an einem Thema abzuarbeiten, ihren eigenen Weg zu gehen, auch selber tatsächlich Mut haben, Fehler zu machen. Und ich glaube, das ist für die Ausbildung, für die eigene Entwicklung und auch die Findung eines eigenen Standpunkts zu einer Wirklichkeit, die dann natürlich konstruiert dargestellt wird, unglaublich wichtig. Das sind also aus meiner Sicht schon noch einige Sachen, die wir nicht unbedingt überall haben.
Mhm. Fand ich eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Ja. Also wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, bitte gerne.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Mario Kost. Mir geht's wie Stefan Aust. Ich habe selber auch nie was gelernt, habe Freischwimmerzeugnis und bin da reiner Autodidakt. Aber dennoch durfte ich mal zu Ihrer Zeit als Chefredakteur beim Spiegel auf dem Titelblatt sein. Immerhin bin ich heute noch stolz. Ja, das war die Titelstory Ludwig Erhards Enkel. Ja, ja, Ausgabe 3, 97. Ja. Ja, genau, das war so. Ja, dürfte dann auch bei Spiegel TV dabei sein und so weiter und so fort. Also schätze Sie auch sehr als Journalist. Ja, ich. Ja, die Frage ist, die Frage stellt sich für mich jetzt erstmal, das Mikro ist so ein bisschen, das Thema ist ja heute Quo Vadis deutscher Journalismus und ich sage mal, wenn man jetzt auf so ein Event hergeht, ich war so ein bisschen irritiert jetzt wieder so über die negativen Vibrations, über rechts, links etc. Ich hätte mir jetzt ein bisschen gewünscht, ja, wo geht denn jetzt der Journalismus eigentlich hin? Weil er
Papierträgermedium, Digitalisierung, das ist ja ein sehr spannendes Thema. Da hätte ich mir jetzt ein bisschen anderen Input oder Output jetzt von den Beteiligten gewünscht, weil ich selber eine sehr interdisziplinäre Ausbildung genießen dürfte. Und auf der anderen Seite, ja, vielleicht ergibt sich das jetzt in dem einen oder anderen Gespräch. Also ich vermisse jetzt so ein bisschen so den eigentlichen Ansatz. Wo geht der Journalismus hin, laut Wikipedia? Genau, ja. Ja, das war eigentlich...
Ja, ich glaube, das haben wir in der Runde eigentlich schon gehört, dass alle sagten, auch die Dinosaurier werden weiterleben. Möchte jemand auf die Frage antworten?
Also was ich spannend finde, und da gibt es ja nur einen Zwischenstand, ist das, was hier übereinstimmt, ja sehr stark Geschichten erzählen, textbasiert oder alternativ bildbasiert ist. Was ich wirklich zutiefst glaube, ist, dass wir im Moment in einem Übergang ist, dass dieses Geschichten erzählen ganz neue Formen, also die neuen Formen sind auch schon 20 Jahre alt, aber in der wirklichen Meisterschaft sich noch weiterentwickelt. Also für mich ist das interessant, also ganz blöd. Ich habe mir, nachdem ich ab und zu mal wach wurde, am Sonntag nach da diese nicht so aufregende Oscar-Verleihung angeschaut. Was ich aber grandiosest fand, war die Begleitung, in dem Fall war es mal die Zeit, online ein Blog, wo einer Texte, Eindrücke, bösartige Mini-Videos, die mit der Oscar-Verleihung gar nichts zu tun hatte, reingesprengt hat. Da habe ich gesagt, super, das ist eine neue Form des Erzählens, wo beides Texte, Bilder sich ablösen und da dann doch nochmal auch so das, was wir ja zum Teil mehr oder weniger übereinstimmend gesagt haben, das ist auch eine handwerkliche Frage. Wo finde ich das? Wo finde ich das, was ich sagen will als Bild? Das ist handwerkliches Wissen. Wie sage ich es? Wie sage ich es präzise zugespitzt? Und das ist eben der Unterschied. Social Media, Zufallstreffer immer toll. Da gibt es ein paar Talente, keine Frage. Aber der Journalist ist für mich einer, der auch in Zukunft genau diese verschiedenen Plattformen, nennen wir es mal so, oder Instrumente, das war ein schöneres Wort, zu beherrscht und miteinander zu koppeln weiß. Und daneben gibt es dann immer noch die Textleute und die Bildleute, aber all die, die das miteinander zu koppeln wissen und was Neues daraus entwickeln. Und da wird es spannend.
Also ich glaube, dass Sie in der Tat recht haben, aber ich würde noch eine andere Geschichte dazu erzählen. Als die Flugzeuge aufkamen, da kam man ja schneller über den Atlantik. Ne? Früher mit dem Schiff, irgendwie eine Woche oder 14 Tage. Mit dem Flugzeug geht es ja deutlich schneller, wie wir wissen. Das war im Grunde nichts anderes als ein technisches Hilfsmittel, die Reisegeschwindigkeit zu reduzieren. Aber es hat natürlich gewaltig etwas bewegt. Weil das Reisen wurde plötzlich etwas ganz anderes, nahm eine ganz andere Qualität an. Da hat sozusagen die Quantität ist in Qualität umgeschlagen. Und das ist, glaube ich, in diesem Falle auch so. Dadurch, dass es ganz andere Hilfsmittel gibt, eine ganz andere Technik gibt, eine viel größere Bandbreite an Möglichkeiten, Sachen zu verbreiten und unterschiedliche Geräte, mit denen man Sachen aufnehmen kann, wird sich natürlich gewaltig etwas verändern. Ich kann mich entsinnen, als wir mit Spiegel TV angefangen haben im Jahre, glaube ich, 88 ist es, glaube ich, gewesen. Da hatten wir die erste Beta-SP-Kamera in Hamburg. Na, ich glaube sogar in Deutschland. Es gab vorher auch schon digitale Kameras, aber diese Qualität gab es nicht. Und mit dieser Kamera, mit diesen Geräten, wo es plötzlich nicht mal einen Produktionsleiter gab, der beim Drehverhältnis von 1:10 Zeta und Mordio schrie, sondern dass man eine Kamera auf alles draufhalten konnte. Das hat die Art der Berichterstattung gewaltig verändert und wir haben damals, ich hatte nur durch Panorama auch eine gute Vorbildung, wie man so eine Geschichte macht, so einen Panorama-Beitrag macht, habe ich die Leute dann losgeschickt mit diesen Kameras und dadurch sind wir irgendwo reinmarschiert mit wackelnder Kamera, wo man uns nicht reinlassen wollte. Wir haben Politiker, haben wir verfolgt und haben denen die Kamera auf die vors Gesicht gehalten und ihnen Fragen gestellt. Das heißt, da hat sozusagen die Technik, hat das ein Stück verändert. Und dadurch ist Spiegel TV damals ein wirklich geradezu ein neues Medium geworden. Ich meine, wir hatten damals im Durchschnitt über 4 Millionen Zuschauer jeden Sonntag. Deswegen kennt mich heute noch jeder 10. Taxifahrer. Niemand und denkt immer, ich mache das immer noch. Das ist viele Jahrzehnte her, dass ich das gemacht habe. So. Und das, was wir damals sozusagen mit der Technik, die wir hatten, hinkriegen konnten. Das geht natürlich heute mit jedem billigen Smartphone auf eine ganz andere Weise, so dass man dann in Situationen sich begeben kann, Sachen aufzeichnen kann, die früher sehr viel schwerer waren aufzuzeichnen. Wenn ich mich entsinne an die 60er Jahre, als Kinofilme gemacht worden sind, mit einer Banlieue, glaube ich, hieß sie, nicht diese kleine 16 Millimeter Kamera, da frage ich mich heute, wo sind eigentlich heute die Spielfilme, die die Leute mit dem Smartphone drehen? Aber das wird alles kommen und diese Veränderung ist wirklich gewaltig. Da muss ich sagen, da ärgere ich mich manchmal, dass ich schon so alt bin.
Es gibt schon den ersten Spielfilm, der mit einem iPhone gedreht wurde und Sie haben völlig recht. Also der Journalismus als Handwerk wird natürlich immer bleiben, nur die Geschwindigkeit wird sich erhöhen und transformieren durch die verschiedenen Medien. Das kann man eigentlich unterm Strich sagen.
Also es geht ja auch nicht nur um den Journalismus als Inhalt, sondern es geht natürlich auch um die Plattformen, die genutzt werden. Und ich glaube, was man schon ganz klar sagen kann, ist, dass die Vielfalt der Plattformen sich verändert und dass auch die Nutzung dieser verschiedenen Plattformen im Zusammenspiel sich verändert. Wir wollen mehr On-Demand-Fernsehen beispielsweise. Wir wollen auf allen möglichen Endgeräten von iPhone bis hin zu Apps, Computer, verschiedene Sachen in verschiedener Form auch tatsächlich konsumieren zu vielleicht dem gleichen Thema. Und da gibt es eine stärkere Verschmelzung, sodass der Nutzer sich natürlich auch auf allen sehr seamless, also sehr smooth bewegen kann. Eine stärkere Fokussierung tatsächlich auch auf diese Nutzerbedürfnisse, nicht nur im Inhalt, sondern auch in der Konsumierung, in der Wahrnehmung, in der Informationsarchitektur von Webseiten, im Design beispielsweise. Das wird eine ganz große Rolle spielen, glaube ich, auch für die Frage, was ist am Ende erfolgreich und wie können sich auch bestimmte Medieninstitutionen erhalten. Mehr Interaktion, mehr Personalisierung. Ich möchte dann Sachen beispielsweise sehen oder lesen, wenn sie mich interessieren in dem Moment. Gleichzeitig aber auch die Möglichkeit haben, mit anderen darüber zu sprechen, weil Medienwahrnehmung ist immer ein soziales Ereignis. Tatort ist das beste Beispiel dafür. Aber das diversifiziert sich auf verschiedene Kanäle. Social Media, Second Screen-Anwendungen werden dafür genutzt. Das tatsächlich auch mit zu integrieren in die Bespielung eines Themas, wie auch immer das dann narrativ aufgemacht ist, ist, glaube ich, der zweite, dritte Punkt und der zweite wichtige Punkt und der dritte aus meiner Sicht, der da ganz zentral mit ist, ist auch tatsächlich die Frage, wie sich Medienunternehmen selber in ihrer Identität begreifen und wahrnehmen. Und gerade weil wir eine Vielfalt an Mitbewerbern haben in dem Markt, rückt diese Frage immer näher. Was sind wir eigentlich? Wofür stehen wir eigentlich? Auch als Marke letztlich. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatzpunkt für journalistische Institutionen oder Medieninstitutionen, sich über diese Identität auch in Abgrenzung zu anderen Medien tatsächlich gewahrt zu werden, letztlich auch bis in den Inhalt hineinreichen, was für eine Position haben wir denn eigentlich, wofür stehen wir eigentlich, was ist unsere Funktion vielleicht auch im Zusammenspiel der verschiedenen öffentlichen Stimmen, die wir haben und das dann tatsächlich auch auszubuchstabieren auf verschiedene Medien, sei es Video, sei es Text, sei es Audio, bis hin sogar, um jetzt mal ökonomisch erfolgreich zu sein, Sie hatten gerade das Zitat von Karl Bücher vorhin auch genannt, um ökonomisch erfolgreich zu sein, was schließt sich denn dem eigentlich noch an? Also welche anderen Produkte und Services kann ich dann eigentlich als Medieninstitution vielleicht auch noch mit ankoppeln, um quasi auch meine Öffentlichkeit zu erreichen? Das ist, glaube ich, die spannende Frage. Und wie kann ich das tatsächlich auch sinnvoll verknüpfen? Die Zeit hat es aus meiner Sicht sehr gut gemacht. Die haben das Thema Bildung besetzt und haben alles darum natürlich auch organisiert und geclustert. Und das funktioniert medienübergreifend, das funktioniert plattformübergreifend. Und ich glaube, daran wird sich auch die Zukunft letztlich entscheiden. Wer bleibt am Markt? Einen noch, dann gebe ich ab.
nee, Entschuldigung. Das war jetzt auf Fabian gerichtet, um Gottes Willen. Eine billige Pointe muss ich loswerden. Die Taxifahrer, die kennen Sie deshalb lieber heraus, weil das alles arbeitslose Journalisten sind. Aber das war jetzt natürlich ganz billig.
Nein, natürlich nicht, Mann. Es sind ganz viele, ob ihr es glaubt oder nicht, türkische, iranische und afghanische Taxifahrer. Ganz erstaunlich.
Ja, aber was auch jetzt doch nochmal zu unserer Ausbildung, was ich glaube, es ist diese, ja, stimmt, ich weiß. Nee, aber die neue und die alte Welt, die sind kompatibel miteinander. Deshalb ist bei uns auch, für uns ist methodisch auch für die Ausbildung zu sagen, also ich würde doch nicht ernsthaft jetzt als alter, ich hätte fast gesagt, hingehen und einem 19-Jährigen irgendwas erzählen, wie er einen Blog zu machen hat. Von dem kann ich lernen. Aber umgekehrt bin ich auch so frech und selbstbewusst zu sagen, ich will dem aber auch ein paar Werte, die ihr alle genannt haben, auch sehr wohl mitgeben. Und ich glaube, das ist die Zukunft des Journalismus. Nicht zu sagen, alter Journalismus gegenüber die Neuen, die gar keine Ausbildung mehr haben, sondern beides gehört zusammen und beides kann sich befruchten. Dann macht die Ausbildung Spaß und vielleicht sogar der Journalismus.
Ein Satz dazu noch. Ich glaube, dass die Plattform letztendlich egal ist. Also die Plattform, die von Ihnen, von den Nutzern genutzt wird, das ist auch unsere Plattform. Und wenn in 2 Jahren dann Marmormeißeln innen wird, dann werden wir alle wieder Hammer und Meißel zur Hand nehmen müssen. Also unsere Kernkompetenz ist es, Geschichten zu erzählen. Und die Plattform, die ist dann wirklich nachrangig.
Interessant ist da immer, wenn sich was ändert, weil, das haben Sie ja eben schön gesagt, mit der Plattform ändert sich natürlich auch die Art, Geschichten zu erzählen. Und da müssen wir immer ein bisschen hinterher hecheln.
Also gute, saubere Arbeit wird nicht aussterben. Da Nein. ist noch jemand.
Ja, gewechselt vom klassischen Journalismus rein ins Internet. Auch Mutter und meinen Kindern zum Beispiel würde ich nicht empfehlen, Journalist zu werden, weil einfach ein ganz wichtiger Aspekt heute Abend nur einmal ganz kurz angesprochen worden ist, nämlich die Finanzierungsfrage. Und ich glaube, ist alles schön, weil Sie wahrscheinlich in der Masse, die da sitzen, nicht betrifft, vor allen Dingen öffentlich-rechtlich, habe lange für die ARD gearbeitet. Und ich denke mal, der Punkt ist der, der am meisten im Moment bewegt. Wie wird denn eine nächste zukünftige Generation, die da ausgebildet werden soll, von denen auch bei uns viele anklopfen, die ich im Moment noch nicht bezahlen und beschäftigen kann, weil wir im Moment keine Businessmodelle haben im Netz, die tatsächlich funktionieren, außer wir als ältere Generation sind bereit, dafür Geld zu zahlen als Abonnenten, aber meine Kids sind dazu nicht bereit. Die sind gewohnt in einem Netz, das sich einfach evolutionär entwickelt hat als Free Internet, ja, sich auch freie Inhalte runterzuladen. Und zum Thema Investigativ- oder Recherchejournalismus, ja, ich habe schon Ende der 90er Jahre nicht mehr genügend Geld verdient. Am Ende hat meine Kinderfrau mehr Geld bekommen in der Stunde, als ich für den Aufwand, den ich betreiben musste, um für Kontraste noch einen Film machen zu können. Also da ist etwas in der Schieflage und das wird hier heute Abend überhaupt nicht diskutiert. Sorry. Ja. Nein, wir haben uns viel über Meinung unterhalten und über die Qualität von Journalismus. Ja,
man kann sowieso drei Tage kurz, durchdiskutieren, das ist gar nicht... Kurz,
einmal ist es angesprochen worden von Ihnen, von Herrn Esser, dass Sie eigentlich Recherchejournalismus nur schwer betreiben können, weil einfach die finanzielle Grundlage fehlt.
Ich will aber trotzdem, also das klingt so, als ob das demnächst alles dem Ende zugeht, das kriegen wir hin. Also ich glaube wirklich, wir sind in so einer Transformationsphase und das Problem ist, dass ganz viele Verlage in einem alten Businessmodell stecken, eigentlich ein neues brauchen und es sehr teuer ist, das zu überführen. Aber das klappt. Also in Amerika klappt es ja zum Teil schon, bei uns klappt es irgendwie auch. Ja, also wir können davon leben. Da entstehen neue Sachen. Ich würde mich gerne dagegen wehren, dass das so fatalistisch ist, dass das irgendwie nicht denkbar ist, dass man mit Journalismus Geld verdienen wird. Also die Leute sind durchaus bereit, dafür zu zahlen. Also uns zahlen sie dafür. Ganz viele andere auch. Also Bild zum Beispiel, glaubt 300.000 Leute oder so. Welt hat auch Digitalabonnenten. Süddeutsche, FAZ, die versuchen das alles. Natürlich sind die Kostenstrukturen noch viel zu hoch und so. Aber das liegt daran, weil das einfach so eine Umbruchphase ist. Aber die geht auch mal zu Ende. Und wenn die Kosten niedrig sind und die Einnahmen halt auch geringer als bisher, aber trotzdem die Kosten decken, dann wird da auch weiterhin Journalismus entstehen. Und natürlich überlege ich auch, was ich jemand sage, der mich fragt, soll ich Journalist werden? Also neulich waren so Schüler da, die habe ich gefragt, was sie denn so verdienen, wenn sie ein Eis verkaufen und so. Und die hatten dann ungefähr ein gleiches Einkommen wie jemand, der studiert hat, Journalistenschule war und sozusagen bei Welt Online einen Dienst macht oder bei Spiegel Online. Aber das muss dann jeder selber wissen, ob er vielleicht einen Lehrer als Mann hat oder so oder vielleicht Geld einfach nicht so das Wichtigste ist. Da gibt's ja auch viele und gerade bei den Journalisten.
Also ich meine, mach leicht klingen, wenn wir das jetzt so frech sagen, aber die Frage, was soll ich studieren, dann dürfen Sie nicht Philosophie studieren, dürfen Sie nicht Politologie studieren. Also ich würde mal sagen, also da wäre meine, als Eltern natürlich immer ganz hart, ne, wäre dann meine Antwort zu sagen, guck mal, wo deine Leidenschaften sind und du wirst schon den Weg finden, ist so. Und eine Sicherheit gibt es selbst bei Medizinern und Juristen nicht mehr.
Ja, aber wir können, aber erstmal können wir natürlich Ihnen oder dir recht geben. Also aktuell hast du recht, würde ich auch sagen. Also momentan ist es so, dass man als Journalist per se nicht unbedingt reich werden wird und es sind tatsächlich journalistische Stellen abgebaut worden. Ich habe das vorhin ja auch gesagt, im Lokaljournalismus kann man es deutlich sehen. Es sind erheblich weniger, die sich dort auch umtreiben. Also von da ist die Beurteilung richtig. Aber für die Zukunft ist es ganz schwer, eine Empfehlung auszugeben. Also das heißt ja auch manchmal verhalten, man soll sich antizyklisch verhalten. Also wenn alle sagen, das ist nichts, dann geht man da rein. Keine Ahnung, also ich könnte das jetzt nicht beurteilen. Ich könnte jetzt auch nicht mit dem gleichen Selbstbewusstsein sagen, es wird auf jeden Fall gut werden. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich könnte deinen Kindern überhaupt nichts raten. Ich wüsste auch nicht, was sie werden soll. Vielleicht ein bisschen nach den Talenten oder wozu sie Lust haben. Dazu würde ich raten, ja.
Also ich hatte gerade auch ja angedeutet, dass ich glaube, dass sich Medienunternehmen auch wirklich bewusst werden müssen, was können sie, was andere eben nicht können. Also man muss nicht anfangen, Netflix zu kopieren, und man muss im Lokalbereich natürlich zum Teil, was es On-Demand angeht, aber nicht inhaltlich unbedingt. Man muss natürlich das herausfinden, was, wofür man selber steht als Institution. Und ich glaube deshalb, dass ein Großteil der Frage, wie man da auch die Finanzierung erhalten kann, sich tatsächlich an der Marke auch in der Zukunft aufhängt. Wofür stehen wir eigentlich als Institution? Wie kann man das tatsächlich stärken? Wie kann man da auch eine gewisse Serviceorientierung und Userorientierung reinbringen? Im B2B-Bereich funktioniert Paid Content ja beispielsweise ganz gut. Und das sozusagen zu stärken und dann natürlich auch zu gucken, wie man weitere Dinge da anschließen kann, was ja viele Verlage momentan schon machen, wenn sie anfangen, bis hin zu Erlebnisreisen beispielsweise zu verkaufen. Also welche Businessmodelle schließen sich drumherum noch ran, plus tatsächlich auch die Qualität tatsächlich aufrechtzuerhalten, beziehungsweise auch zu erhöhen, vielleicht noch, um sich zu differenzieren. Das sind alles Ansätze, die momentan in der Umbruchphase ja auch erprobt werden und auch erfolgreich erprobt werden. Insofern auf jeden Fall studieren.
Ja, aber auf jeden Fall eine Frage, die wir nicht abschließend beantworten können. Das muss sich dann, glaube ich, zeigen, welchen Weg das Kind geht. Eine Frage haben wir noch.
Ist an. Mein Name ist Katrin Spieß vom Tagesspiegel. Ich bin nicht von der Seite der Redaktion, sondern ich bin dafür verantwortlich, dass Werbung und Geld reinkommt, dass wir die Journalisten bezahlen können. Mich treiben ganz viele Fragen jetzt um, und mein Vorredner hat von Wünschen gesprochen. Ich hätte mir heute Abend gewünscht, dass Sie als Journalisten sich die Frage stellen, warum sind wir da, dass 60% der Menschen den Medien nicht mehr vertrauen, diesem Qualitätsjournalismus nicht mehr vertrauen, so wie ihn wir heute erleben. Und wo geht es hin damit? Was haben Sie für Ideen? Und ich nehme nicht nur die Tageszeitung, auch Radio, Sie sind auch Journalist. Wir reden immer nur von, wir vertrauen den Zeitungen nicht mehr. Wo gehen die Journalisten? Was gibt es für Möglichkeiten, das Vertrauen zurückzugewinnen in Ihre Leser, in Ihre Hörer? Was gibt es da für Maßnahmen aktuell?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das so beschreibt, was in der Welt passiert, wie man es selbst sieht und nicht, wie man glaubt, wie der Leser es lesen sollte. Ich glaube, ein bisschen weniger Sendungsbewusstsein kann da manchmal sehr helfen.
Ich glaube, wir müssen einfach von so etwas wie einem hohen Ross runterkommen. Also jahrelang, ne, Journalismus, absolut edel. Wir treten natürlich ein für das Schöne, Wahre und Gute, aber wir müssen immer in Kontakt mit unseren Lesern, Zuschauern, Nutzern kommen und bleiben. Und in dem Moment, wo wir das schaffen, da schaffen wir auch wieder eine Glaubwürdigkeit. Also mir ist es x-mal passiert, extrem freche Leserbriefe, Userbriefe mit Lügenpresse und dem ganzen Trara. Und man schreibt zurück, man schreibt auch durchaus kritisch zurück, so nach diesem Motto, glauben Sie wirklich, wir kriegen den Tagesbefehl jeden Morgen vom Bundeskanzleramt, was wir schreiben, glauben Sie das? Und dann aber auch detailliert eingegangen sind. Wie oft kriegt man dann ein Schreiben zurück? Oh, ich hätte gar nicht gedacht, dass Sie mir antworten. Oh, das sind Dinge, die muss ich, aber auch da kann ich mal einen zugeben. Und ich halte aber an meiner Meinung ungeachtet dessen fest. Wenn wir das schaffen, wirklich in eine Kommunikation zu kommen, dann gelingt es uns einfach auch wieder mit den Leuten, die Leute zu überzeugen. Und dann werden diese Werte wieder steigen. In dem Moment, wo quasi oben auf dem Artikel das hehre journalistische Weltbild stattfindet und unterhalb der Artikel die User-Kommentare, in denen dann einfach sich Hass den Weg bahnt, in dem Moment bleiben wir wirklich irgendwo in der Kommunikationsfalle.
Und vielleicht auch noch eins, weil wir die Öffentlich-Rädchen, Radio 1 bin ich Fan, also insofern sowieso außen vor, aber ich bin schon manchmal wirklich auch erzürnt, obwohl das Wohlfall so ein uralter Hut ist, dass leider das Belohnungssystem innerhalb der Öffentlich-Rädchen, beim Fernsehen, Radio ist vielleicht anders, leider doch zu sehr manchmal die Quote, sehr häufig die Quote ist und zu wenig die journalistische Qualität. Also da muss ich ehrlich sagen, ey Leute, ihr könnt es euch nun wirklich leisten. Tatort ist ja in der Regel ganz gut, tolle journalistische Geschichten, aber was ich von den Fluren als Mithörer, heimlicher Mithörer kenne, ist eher, deine Quote gestern war super, relativ selten, dass im Kollegenkreise die journalistische Qualität herausgehoben wird. Also kleiner, aber durchaus substanzieller Kritikpunkt an diesem System, dass sie es leisten könnte.
Wir haben ja auch erfahren, dass man im Gespräch Dinge herausfinden muss. Das ist auch sauberer Journalismus. Deswegen wollen wir jetzt vielleicht auch mal dazu übergehen. Und dann kann jeder auch noch privat einzeln fragen, hier in der Runde. Also, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank an die Runde.